Deutschlandfunk Interview. Das Jahr 1973 war in Chile von politischen Unruhen geprägt. Am 11. September, also heute vor einem halben Jahrhundert, putschte das Militär. Der demokratisch gewählte Präsident Salvador Allende starb, als die Putschisten in den Präsidentenpalast eindrangen. Mutmaßlich nahm er sich das Leben. Von 1973 bis 1990 regierte in Santiago eine Militärjunta unter Augusto Pinochet. Die Jahrzehnte seiner Regierung waren von schwersten Menschenrechtsverletzungen, willkürlichen Ermordungen, Entführungen, schwerer Folter und der Unterdrückung von Freiheit und der Rechte von Bürgerinnen und Bürgern geprägt. Gleichwohl äußerten sich auch deutsche Spitzenpolitiker anerkennend. Der damalige bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß lobte die Wiederherstellung der Ordnung in Chile. 1977 besuchte Strauß Pinochet. 10 Jahre später traf der CDU-Politiker Norbert Blüm den Militärdiktator. Und Blüm eröffnete sein Gespräch mit Pinochet mit dem Satz: Herr Präsident, Sie sind ein Folterknecht. Apropos Folterung, eng verbunden mit dem Pinochet-Regime war die berühmte Colonia Dignidad, die von Auslandsdeutschen gegründete Sektensiedlung. Der Historiker Professor Stefan Linke lehrt am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin. Wir haben ihn gestern in der chilenischen Hauptstadt Santiago erreicht. Ich habe ihn gefragt, wie kam es zu dem Putsch?
Ja, das ist eine kurze, aber große Frage. Um sie knapp zu beantworten, muss man ein bisschen in die Vorgeschichte gucken. In den 60er Jahren war Chile bereits politisch ziemlich polarisiert, und zwar in 3 große Blöcke, wenn man so will. Da war zum einen die traditionelle Rechte, die Oligarchien, die Chile auch lange regiert hatten. Dann war die Mitte aus den Christdemokraten, die in den 60er Jahren Chile regierten und dort auch diverse Reformmaßnahmen, unter anderem mit Unterstützung der USA, versuchten umzusetzen, Sozialreformen, Landreformen und so weiter und so fort, und die Linke. Und diese Sozialreformen der Christdemokraten gingen der Rechten viel zu weit und der Linken natürlich nicht weit genug. Als nun Ende der 60er Jahre klar wurde, dass die Reformen der Christdemokraten zwar einiges bewegt, aber nicht genug bewegt hatten, machte sich die Unzufriedenheit in der Bevölkerung immer weiter Luft. Und der Linken, die keineswegs monolithisch war, sondern aus sehr vielen unterschiedlichen Parteien bestand, der gelang es unter der Führung ihres schon langjährigen, seit den 30er Jahren aktiven Kandidaten Salvador Allende ein Wahlbündnis zu schmieden, die Unidad Popular, und damit anzutreten. Diese Unidad Popular kam dann mit dem, ja, wenn man so will, dünnsten aller Vorsprünge an die Macht und wurde demokratisch gewählt. Es gab damals dann schon, 1970 war das, große Widerstände seitens der Rechten, Bemühungen, auch unterstützt von den USA, den Regierungsantritt Allendes bereits zu verhindern. Es kam auch dann, als sich das nicht umsetzen ließ, zu Kapitalflucht und während der gesamten Regierungszeit Allendes zu großen Problemen, sodass der Putsch selber dann darauf letztendlich auch zurückzuführen ist, dass eine große Explosion praktisch dieser angestauten sozialen und auch ideologischen Spannungen, die ja auch nicht nur Chile, sondern weltweit zum damaligen Zeitpunkt aktuell waren.
Wie begründete das Militärregime seinen Staatsstreich denn offiziell?
Das Militärregime begründete seinen Staatsstreich offiziell mit dem Hinweis auf die nationale Sicherheit und vor allem eben auch auf die Illegitimität der Regierung Allendes. Es hatte verfassungsrechtliche Diskussionen immer wieder gegeben, ob das, was Allende tat und umsetzte, überhaupt mit der Verfassung übereinstimme. Und diese Gründe wurden sozusagen vorgeschützt, um dann gegen die Regierung der Unidad Popular vorzugehen. Hinzu kam, dass sie sagte, dass hier praktisch ein Krieg verhindert werden sollte. Das war auch Teil der Argumentation, und zwar ein Krieg der Linken gegen die traditionellen Werte Chiles, gegen das chilenische Volk. Und damit wurden dann auch die Verfolgungen, die die linken Regierungsparteien und ihre Anhänger nach dem Putsch erleiden mussten, begründet.
Welche Rolle spielten die USA bei dem Militärputsch?
Chile spielte bereits seit den 60er Jahren eine wichtige Rolle in den außenpolitischen Erwägungen der Vereinigten Staaten. Es war unter der Kennedy-Regierung bereits als Vorzeigeland auserkoren, der sogenannten Allianz für den Fortschritt, erhielt also hohe entwicklungspolitische Unterstützungssummen. gerade auch die Christdemokratie mit ihrem reformerischen Ansatz. Und als diese nun gescheitert waren oder beziehungsweise nicht die erhofften Ergebnisse gebracht hatten, Ende der 60er Jahre, da bestand in Washington die Furcht, dass Chile ein neues Kuba werden könnte und damit dann eben auch weitere Länder in der Region, die die USA traditionell als ihren Hinterhof betrachtete, vom Westen abfallen könnten und in das Lager der Sowjets übertreten könnten, mit all den geopolitischen Folgen für die Sicherheit der USA, die das aus Sicht Washingtons mit sich bringen könnte. So haben die USA bereits daran teilgehabt, an den Bemühungen, Allendes Regierungsantritt überhaupt zu verhindern und dann später auch daran, die Militärs bei ihrem Putsch zu unterstützen. Jetzt möchte ich aber dazu sagen, das ist mir ganz wichtig, es war kein von den USA gesteuerter Putsch. Die chilenischen Militärs waren keine Marionetten, die praktisch von CIA-Agenten und so weiter angeleitet wurden. Die konnten das schon sehr gut selber und haben das auch in ihrem eigenen chilenischen nationalen Interesse gemacht. Sie waren die Akteure und sie wurden da nicht von geheimen Mächten aus den USA gesteuert. Was aber sehr wohl passierte, war eine logistische und ideelle Unterstützung, die aus Washington kam und gleichzeitig eben auch eine Blockadepolitik gegenüber Allende seitens der USA, die die Allende-Regierung wiederum sehr stark destabilisierte. All das waren Beiträge der USA zum Putsch, die eher, würde ich sagen, zwischen dem Direkten und dem Indirekten hin und her changierten, aber die keinesfalls entscheidend waren dafür, dass der Putsch stattfand und dafür, dass der Putsch letztendlich auch erfolgreich war.
Welche Bedeutung hatte dieser Putsch im Kalten Krieg?
Im Kalten Krieg hatte dieser Putsch eine enorme Bedeutung. Es ist eigentlich ganz interessant, weil es ja nicht der erste Militärputsch war in Lateinamerika. Der hatte bereits 1964 in Brasilien stattgefunden. Und es war auch nicht die brutalste oder kann man immer schlecht gegeneinander aufwägen, aber die Militärdiktatur mit den allerhöchsten Opferzahlen, das war nämlich dann später in Argentinien, ein paar Jahre später, auch in Uruguay und so weiter. Es gab also sehr, sehr viele Militärputsche, aber das war eben eine Besonderheit, dass die chilenische Regierung, der Unidad Popular, ja die erste frei gewählte sozialistische Regierung war. Sie war von daher ein Beispiel, auf das die Linke in der ganzen Welt mit großem Interesse schaute. Würde es möglich sein, den Sozialismus auf demokratischem Wege an die Macht zu bringen und ihn mit demokratischen Prinzipien zu versöhnen? Das war die große Frage. Das war ja auch etwas, was man sich wenige Jahre vorher im Fall des Prager Frühlings auch schon gestellt hatte. Und nun eben das chilenische Beispiel. Deswegen war es von hoher Bedeutung. Und als dann der Putsch passierte, da gab es natürlich ganz unterschiedliche Interpretationen von links und von rechts, die wiederum dann sehr gut auch den ideologischen Kampf während des Kalten Krieges reflektierten und oftmals mehr darüber aussagten, wie die innenpolitische Situation in den einzelnen Ländern, gerade auch hier in Deutschland, war, als dass sie von Kenntnissen über den chilenischen Fall kundgetan hätten.
Wie hat sich die chilenische Gesellschaft mit dem Putsch und den Jahren der Militärdiktatur beschäftigt?
Ja, das war schwierig, weil das Ende der chilenischen Militärdiktatur im Gegensatz zum argentinischen Fall, wo die Militärs ja nach dem verlorenen Falklandkrieg vom Hof gejagt wurden, ein anderes war. Und zwar gab es einen paktierten Übergang, eine Phase, in der das Militär in den 90er Jahren nämlich noch sehr präsent blieb, noch sehr mächtig blieb. Pinochet selber blieb ja noch bis 1997, also noch 7 Jahre nach dem Ende seiner Herrschaft, Oberbefehlshaber des Heeres. Und entsprechend groß war natürlich der Einfluss der Militärs und dieser ging dahin, eben alle Maßnahmen zu verhindern, die in irgendeiner Form das Vergangene, vor allem auch juristisch aufzuarbeiten, in der Lage gewesen wären. Also man wehrte sich da gegen und man hatte die Macht, dies zu tun. Das änderte sich eigentlich dann erst um die Jahrtausendwende mit der damals ja sehr spektakulären Festnahme von Pinochet, als er sich aus gesundheitlichen Gründen in London aufhielt und als damals die vielen Menschenrechtsprozesse gegen ihn angestrengt wurden. Da gab es, wenn man so will, auch innerhalb der chilenischen Gesellschaft einen Ruck. Aber es blieb natürlich immer noch ein großes großes Thema und es blieb der Schatten der Diktatur eigentlich noch bis auf den heutigen Tag über Chile. Und zwar deswegen, weil Pinochet 1980 eine neue Verfassung hatte schreiben lassen und sich hatte per in Häkchen Plebiszit genehmigen lassen. Und viele der autoritären Elemente dieser Verfassung sind bis zum heutigen Tage, obwohl einiges auch schon reformiert und abgeschafft wurde, aber viele sind eben immer noch im Schwange. Und dagegen gab es ja dann 2019, als es hier in Chile zum großen sozialen Aufstand kam, auch sehr viel Widerstand und sehr viel Willen zur Reform.
Wie erreichen Sie in Santiago? Wie wird in Chile in diesen Tagen an den 11. September 1973 erinnert?
Ja, ich bin jetzt gerade in Chile und das Land steht ganz klar unter diesem Eindruck, der 11. September ist ein Feiertag. Man gedenkt an diesem Tag, gerade eben den 50-jährigen Wiederkehr dieses Datums. Und es wird große von der Regierung geplante Veranstaltungen geben, an der weite Teile der Bevölkerung teilhaben. Das heißt, hier gibt es zumindest regierungsseits einen großen Konsens und das Motto, unter dem das Ganze steht, ist das Nunca Más, das nie wieder, dass sich das nie wieder wiederholen soll. So etwas aber gleichzeitig haben wir auch gesehen, dass es nach wie vor auch Stimmen gibt, die versucht zu relativieren oder sogar die Bedeutung des Putsches und der Brutalität der Verfolgung auch zu verleugnen. Also so etwas gibt es in Chile auch und diese Stimmen sind hier doch ziemlich laut und ziemlich vernehmbar auch immer noch, sodass man auch weiterhin, und das ist im chilenischen Fall sicherlich sehr klar erkennbar, von einer sehr polarisierten Gesellschaft sprechen kann. Es gibt sicherlich einen breiten Konsens, der die damaligen Ereignisse verurteilt, aber es gibt eben von rechts auch Tendenzen, wie gesagt, das zu relativieren und in einem neuen Licht erscheinen zu lassen, jetzt wo die Rechte wieder im Aufschwung ist angesichts der Probleme, die die Linke gerade auch mit ihrem Verfassungsreferendum und den Bemühungen um die Reform der Verfassung gehabt hat.